Für die Methodik hieße das, dass wir große professionelle Umgangsmenschen sind mit der symbolischen Sprache, weil wir seit 2 Jahrhunderten ein Instrumentarium vielleicht noch länger entwickelt haben, wie man mit schriftlichen und mündlichen Quellen auch sogar umgeht, ne? Wenn ich die jetzt als Tonbandmitschnitt nehme. Dass ich jetzt anfange, mit der Visual History mich auch der historischen Bildkunde stärker zuzuwenden und dadurch auch das Bild als Quelle mit einem ganz spezifischen hermeneutischen Instrumentarium angehe. Andererseits ist aber in der Jetztzeit die Kritik, dass die Geschichtswissenschaft nie Bilder behandelt habe, falsch. Ich hatte Ihnen ja auch ein Gemälde gezeigt, das ist ein visueller Zugang, der ist von Historikern eigentlich immer genutzt worden, aber dann eher von Kunsthistorikern. Das sind ja auch ein Bereich der Geschichtswissenschaft sozusagen. Und das dritte ist das inaktive Moment, da sind wir eigentlich Dilettanten, weil dieses Moment praktisch unter Schulrealität zu selten angewendet wird, dass man durch Spielszenengestaltung historische Ereignisse oder Begebenheiten, Verformung von Menschen und so weiter nachspielt. Das Instrumentarium ist auf Theaterseite vorhanden. Wir müssen aber sehen, wie wir diese dritte Form unter nur noch 12-jährigem Abitur bundesweit auch in der Praxis noch anwenden. Ja, Reenactment ist eigentlich eine Form, dass man historische Ereignisse nochmal spielerisch in unserer Jetztzeit umsetzt. Und interessant ist eigentlich dabei, dass man immer von der Annahme eigentlich ausgegangen ist, dass es Massenszenen, Befreiungskriege 1913 hier in Leipzig und so weiter, dann nachstellt. Aber ich finde, dann hat man diesen Ansatz falsch gelesen, sondern dieser Ansatz lässt es auch zu, private, zivile Begebenheiten, kritische Situationen nachzuspielen. Und dieses Reenactment ist für mich eine Form dieses theatralisch-inszenatorischen Ansatzes. Und der wird meiner Meinung nach auch noch gestützt durch das Modell der Living History, das jetzt aus den USA viel stärker nach Europa und auch in die Bundesrepublik kommt, gerade im museologischen Bereich. Das heißt, dass man mit unterschiedlichen Formen auch Geschichte inszenatorisch darstellt. Und das macht man in den USA als Beispiel bei dem Plymouth Plantation, also der Erinnerungsstätte an die ersten weißen Einwanderer in die jetzigen Vereinigten Staaten im 17. Jahrhundert, dass man da sich per Time Channel, also durch einen Zeittunnel, sich in die Zeit um 1650 beamen kann oder in die Zeit um 1770 oder in andere Phasen. Und dass ein lebendiges Museum wird, in dem die Besucher ja in Interaktion mit den Schauspielern treten können, die übrigens immer im Dialekt der vergangenen Zeiten sprechen, entweder des Dialekts von 1650 oder von 1770, und dass das für die Schauspieler eine ganz, ganz große Vorbereitung ist. Und die antworten auch nur auf Fragen, die sie in der Zeit beantworten können. Die würden stumm bleiben, wenn man eine Frage stellte, die sie nicht durch die Wahrnehmung der Perspektive von 1650 beantworten können. Das ist das Interessante. Ich würde dann eher sagen, das ist Entdecken, Forschen, das Lernen. Also für mich forschend, da müsste man ja selbst mit den Quellen arbeiten. Das wird zum Teil bei diesen Living History Museen auch gemacht, dass man selbst archäologisch auf dem Gelände arbeitet, mit den Besuchern und dann Überreste findet und so weiter. Das wäre das Forschende. Das ist mehr das entdeckende Lernen, dass man annimmt die Anmutung der inszenatorischen Darbietung, die Irritation, man kommt in ein Haus, und das ist ja anders als bei unserem Freilichtmuseum, das ist sehr romantisierend. Da ist es weniger romantisierend, sondern man will eigentlich die Zeit nochmal näher an die Gegenwart bringen. Die ist natürlich immer konstruiert, aber man versucht möglichst durch Rekonstruktion nahe dran zu sein. Das ist eine Form des entdeckenden Lernens für die Besucher. Gefahren liegen darin, dass man für bare Münze nimmt, dass das, was dort dargestellt wird, so die Realität von vor 400 Jahren waren. Und da muss ich als Historiker mal sagen, das ist im Nachhinein konstruiert. Jede Generation hat ihren ganz spezifischen Zugang zur Geschichte. Sie haben den in 20 Jahren anders als ich in 40 Jahren. Und so konstruieren wir immer Geschichte neu, aber das ist nicht beliebig. Ich kann ja nicht sagen, in Auschwitz habe es nicht gegeben, sondern wir haben verschiedene Triftigkeitserwägungen, archäologische Funde, Akten der nationalsozialistischen Verwaltung, Beobachtungen der Alliierten und so weiter, dass wir aus Triftigkeitsgründen sagen können, Auschwitz hat es gegeben. Das ist jetzt kein Konstrukt. Also daran muss ich mich messen lassen. Ich kann nicht spekulieren, wie es der Linguistik Turn lange wollte, ne? Dass man jede schriftliche Quelle in Frage stellt, das sei einfach Erzählung sozusagen. Der habe wenig mit Fakten zu tun. Ich muss mich immer an den Triftigkeiten messen lassen, wie ich argumentiere, und das mit dem Instrumentarium, was die Geschichtswissenschaft entwickelt hat. Und da komme ich dann doch zu Ergebnissen, die Wahrheitskern näher kommen. Aber es kann immer wieder neue Ansätze geben, neue Methoden, dass ich vielleicht Ereignisse nochmal anders lese. Heute wird die Varusschlacht ja auch schon anders interpretiert als vor 1000 Jahren.